Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deep Dive Health Tech. Mein Name ist Patrick Pfeffer und heute zu Gast bei mir Philipp Wustrow vom Online-Doktor. Hi Philipp.
Hallo lieber Patrick, freue mich dabei zu sein.
Ja, ich mich auch. Wir kommen jetzt mal so langsam aus dem schlechten Wetter raus. Viel Sonnenschein heute in München, beste Grüße von hier. Und ich habe mich auf das Gespräch sehr gefreut und würde zu Beginn mal bitten, dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen, bevor wir in deine Technologie, in dein Startup und in den Online-Doktor eintauchen.
Sehr, sehr gern. Ich bin der Philipp, bin Mitgründer und Geschäftsführer von Online-Doktor. Bin ursprünglich aus Deutschland, aber lebe mittlerweile seit über 13 Jahren in der Schweiz und der Online-Doktor ist selber ein Spin-off der Universität St. Gallen. Wir sind dort sehr stark spezialisiert im Bereich der Teledermatologie, aber da werde ich gleich noch ein paar Worte sicherlich zu sagen.
Erzähl mal ein bisschen so von deinem Werdegang. Was hast du gelernt? Hast vermutlich studiert, so wie ich das gesehen habe. Wie ist es sozusagen bis zu dem Online-Doktor vorher gewesen?
Ja, korrekt. Also ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. In der Tat damals 2008 an der Universität St. Gallen mein BWL-Studium gestartet. Parallel mit meinem Co-Founder Tobias Wolf, der ebenfalls diesen Background hat. Und habe dann eigentlich quasi die Universität St. Gallen einmal von unten bis oben durchgemacht. Vom Bachelor bis Master dann Übergang ins Doktorat, wo nochmal eine gewisse Spezialisierung auf den Themenbereich oder auf die Themenbereiche Entrepreneurship und Healthcare stattgefunden hat. Und das war eben auch so ein bisschen die Geburtsstunde von Online-Doktor. Deswegen erwähne ich das.
Würdest du sagen, war ein guter Move, in die Schweiz zu gehen und aus der Schweiz heraus das Thema Telemedizin anzugehen und dann sukzessive Europa zu erobern?
Ja, so ganz allgemein gesprochen ist die Schweiz ein ganz tolles Land und ich lebe sehr, sehr gerne hier. Aber jetzt auch in Bezug auf Geschäftsmodelle und digitale Geschäftsmodelle würde ich das definitiv bejahen. Insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo wir damals gestartet sind. Wenn man das in der Retrospektive betrachtet, die Online-Doktor AG wurde im Dezember 2016 in St. Gallen gegründet. Und wenn man sich das überlegt, damals bestand noch ein allgemeines Fernbehandlungsverbot in Deutschland. Das heißt, wir mussten quasi hoffen oder antizipieren, dass sich der Markt in Deutschland auch rechtlich regulatorisch für unser Geschäftsmodell öffnen würde, was ja dann auch glücklicherweise der Fall war. Aber die Schweiz bot dort ja schon diese Möglichkeit, Telemedizin in Anwendung zu bringen. Und an sich ist der Schweizer Markt auch sehr vertraut mit dem Konzept der Telemedizin. Seit über 25 Jahren wird dort angefangen, schon damals übers Telefon telemedizinische Dienstleistungen anzuwenden. Und von daher bestand quasi das rechtlich-regulatorische Konstrukt auch, was uns ermöglicht hat, diesen Schweizer Markt zu starten. Und man kann dort auch sehr gut Dienstleistungen testen und dann schauen, wie eben Patienten, Fachärzte und so weiter ihm Feedback darauf geben und diese Erkenntnisse dann auch in andere Märkte übertragen. Also wird das definitiv bejahen.
Cool, okay, total nachvollziehbar für mich. Seid ihr dreisprachig gestartet oder rein deutschsprachig?
Ja, die Schweiz ist ja in der Tat sogar viersprachig und wir sind damals erstmal in der deutschsprachigen Schweiz gestartet mit 6 Dermatologen in der deutschsprachigen Schweiz und die Community der Dermatologen ist ja gar nicht so viele, sind ein paar hundert Stück quasi auf die ganze Schweiz betrachtet. Und das hat sich dann recht schnell rumgesprochen in dieser Community, dass wir da ein Tool zur Hand haben oder den Dermatologen anbieten, weshalb wir die Plattform dann nach wenigen Monaten eben viersprachig gemacht haben, wobei die vierte Sprache in dem Fall Englisch und nicht Rätoromanisch war.
Und jetzt seit dem Derma-Bereich gestartet, nachvollziehbar. Es gab auch, ich sag mal, um den Online-Doktor herum diverse Startups, die sich dermatologischen Themen gewidmet haben. Allerdings jetzt nicht mit dem Fokus Telemedizin, sondern mit dem Fokus Remote Diagnostic, würde ich mal sagen. Ja? Also bei euch ist das wirklich telemedizinisch ausgerichtet, Interaktion zwischen Arzt und Patient zu dermatologischen Themen und nicht im Zentrum, ich sag mal, jetzt die Technologie, um, ich sag mal, Fotos zu benutzen, um wirklich Erkennungen vornehmen zu können.
Ja, das ist im Kern unser Startpunkt damals gewesen. Also wenn man das ein bisschen so auf einer Metaebene betrachtet. Es gibt ja zwei Kernströmungen oder Konzepte in der Telemedizin. Das eine ist die synchrone Telemedizin, sprich quasi die Videokonsultation, auf der Basis dann Facharzt oder Arzt und Patient dann kommunizieren. Das andere ist die asynchrone Variante, sprich auf Englisch die Store-and-Forward-Variante, sprich die zeitversetzte Kommunikation zwischen Facharzt und Patient. Und auf Grundlage dieser zwei Strömungen haben wir uns überlegt, was denn aus fachärztlicher Perspektive gerade in der Dermatologie am meisten Sinn macht und am besten funktioniert, und haben dann schnell auch im Austausch mit den Fachärzten feststellen dürfen, dass es eben die asynchrone Variante ist. Und auf Grundlage dessen haben wir eben die Kommunikation, die digitale Kommunikation zwischen Fachärzten und Patienten über unsere Plattform Online-Doktor dann professionalisiert und setzen eben, genau wie du sagst, auf das Thema Teledermatologie. Die ganze technische Weiterentwicklung, aber da werden wir vielleicht später noch drauf sprechen, ist natürlich eine Weiterentwicklung von uns auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, ja.
Genau, jetzt muss ich nämlich doch jetzt schon da reingehen, weil es gab eine Übernahme, ja. Also erstmal, ist es ein strategischer Zusammenschluss oder redet man jetzt, ich sage, trotz der doch recht frühen Phase vom Online-Doktor von M&A-ähnlichen Aktivitäten?
Nein, es ist wirklich eine M&A-Tätigkeit gewesen, also wirklich eine Übernahme eines führenden KI-Startups, also eines Startups, was sich spezialisiert hatte auf die Analyse von Bilddaten, sprich Fotos von Hautproblemen im Zusammenhang einer künstlichen Intelligenz. Das war natürlich für uns sehr, sehr spannend. Allgemein das Thema künstliche Intelligenz und dann auch diese Spezialisierung in unserem Fachbereich. Und das Startup wurde von uns übernommen und auch alle Mitarbeitenden wurden übernommen. Und in der Form für uns auf jeden Fall ein spannender Schritt.
Ja, ja, sehr spannend, sozusagen das, was ich vorhin angesprochen hatte, miteinander über die Zeit hinweg gut zu kombinieren, nämlich telemedizinische Konsultation als auch Technologie, um Entscheidungsunterstützung in dem ganzen Prozess anbieten zu können. Ist die KI jetzt auf einen speziellen Bereich, Stichwort Melanome, trainiert oder ist das, ich sag mal, relativ breit anwendbar, die Technologie?
Ja, also den Prototypen, den wir jetzt dort an der Hand haben, der ist schon recht weit gediehen, kann man sagen. Also er bietet schon für über 50 Indikationen, also für 50 unterschiedliche Hauterkrankungen, eine diagnostische Genauigkeit, wenn man so möchte, wenn man jetzt über eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose redet oder eine Klassifizierung von ca. 85%. Das heißt, das ist schon eine recht breite Abdeckung, aber es ist dann natürlich wiederum auch eine Überlegung, ob man spezifisch sich verschiedene Indikationen herausnimmt und sagt, für die möchten wir jetzt besonders gut werden und die KI weiterentwickeln. Und auf einer übergeordneten Ebene stellt sich natürlich auch die Frage eben, wie sieht genau im Online-Doktor-Kontext der Use-Case aus, der KI-Use-Case, wenn man so möchte. Und was wir haben, sind über 600 Dermatologen in der Dachregion, die unsere Plattform eigentlich täglich nutzen, um ihre Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und ich denke, was sehr naheliegend ist, wenn man das mal so hochrechnet, ganz grob, sprechen wir da eigentlich von dermatologischer Expertise in Höhe von etwa 5000 Jahren. Und diese Schwarmintelligenz, die sich in diesem Netzwerk abbildet, irgendwo in einem Algorithmus, in einer künstlichen Intelligenz zusammenzufassen, zu bündeln und dann wiederum den Ärzten und den Patienten zur Verfügung zu stellen, das ist quasi die Idee. Also es geht sehr, sehr stark darum, quasi eine Symbiose zwischen medizinischer Expertise und State-of-the-Art-Technologie zu schaffen, mit dem Ziel, die diagnostische Qualität weiter zu erhöhen. Und im Endeffekt muss man sich ein bisschen so vorstellen, der klassische Dermatologe, der physisch in seiner Arztpraxis arbeitet, würde jetzt ja auch nicht auf sein neuestes, modernstes Auflichtmikroskop verzichten. Und genauso möchte der Teledermatologe dann in seinem digitalen Raum auch nicht auf die neueste Technologie respektive die neuesten Algorithmen verzichten.
Auf der Behandlerseite, hast du es da mit speziellen Untergruppen bei den Dermatologen zu tun, Stichwort Early Adopter, oder ist da mittlerweile die Akzeptanz doch eine relativ breite?
Ja, in der Schweiz selber haben wir ja fast 25% aller Dermatologen, die unsere Applikation nutzen. In Deutschland sind es etwa knapp 15%. Und auf Grundlage dessen kann man sagen, es sind natürlich ein gewisser Bias Richtung jüngere Dermatologen. Aber wir sehen doch auch sehr viele die schon viele Jahre und teilweise Jahrzehnte ihre Praxis führen und sagen, das ist jetzt wirklich etwas, was für mich in meiner Praxis sinnvoll ist, was auch einfach für mich in der Anwendung ist und wo ich zeitgemäß auch ja, quasi ein Hybridmodell anbieten kann von physisch und digitaler Behandlung in dieser Kombinatorik. Von daher ist das Spektrum relativ breit. Es gibt da nicht einen sehr starken Fokus in irgendeine ja, demografische Richtung.
Und auf der Behandlerseite ist es dann so, dass man sich gewisse Tage oder gewisse Stunden einfach für Online-Konsultationen irgendwie frei hält oder ist das, ich sag mal, relativ fließend in den Arbeitsalltag integriert? Also wie sind da so die Arbeitsweise auf der Behandlerseite?
Ja, das ist ganz spannend. Also wir selber verstehen uns wirklich als quasi Enabler für die Fachärzte. Das heißt, wir stellen den Fachärzten Technologie zur Verfügung, bieten ihnen somit auch Zugang zur Teledermatologie, auch Zugang zur ja, ökonomischen Opportunität der Teledermatologie. Und wie sie das nachher in Anwendung bringen, das ist dann völlig ihrer Expertise, ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen überlassen. Das heißt, es gibt natürlich Arztpraxen, die sind ja 4, 5, 6 Monate ausgebucht. Da kann man natürlich das Tool sehr, sehr gut verwenden, sein als Prozessoptimierungstool, dass man irgendwo eine digitale Triage darüber vollzieht und somit feststellen kann, ob ein Patient eben morgen am besten physisch in der Praxis ist, erst in 3, 4 Wochen oder möglicherweise, wo auch gar kein physischer Termin dann notwendig ist, weil der Fall digital abgeschlossen werden kann. Und in anderen Aspekten dann auch wirklich bedürfnisbezogene Telemedizin. Dieses, ich sag mal, one size fits all ist, glaube ich, zum Glück die Vergangenheit. Wirklich so, dass man sagt, okay, ein Patient ist vielleicht ein chronisch erkrankter Patient, dass er erst physisch in der Praxis ist und dann irgendwo die digitale Folgebehandlung im Sinne eines Monitorings dann über Online-Doktor stattfindet. Also das überlassen wir dann völlig dem Arzt oder der Ärztin, diese Entscheidung zu treffen, wie dann nachher Online-Doktor zum integralen Bestandteil ihres Praxisalltags wird.
Kommen wir mal ein bisschen zum Thema Internationalisierung. Andere Länder, andere Sitten, ja, andere Regularien. Ihr seid in Dach tätig, ne? Also Österreich korrekt. Auch, korrekt?
Ja, korrekt.
So, wie ist denn, sagt es 15% der Dermatologen in Deutschland nutzen den Online-Doktor. Wie geht's jetzt in diesen Märkten weiter? Stichwort Market Penetration. Wie geht's weiter mit den Big Five in Europa, in Frankreich zum Beispiel, Großbritannien oder andere Märkte?
Ja, so ganz allgemein gesprochen muss man sagen, ist das Thema Expansion gerade im Health-Tech-Bereich wirklich ein komplexes Unterfangen. Man hat dort eben ja, die Notwendigkeit, dass man sagt, okay, man gründet eine Tochterunternehmung in den jeweiligen Märkten. Es herrschen, wie du schon korrekterweise gesagt hast, andere rechtliche, regulatorische Vorgaben. Die Krankenkassensysteme funktionieren anders. Es gibt andere Verhaltensweisen, die dort zu berücksichtigen sind. Also ganz, ganz komplex in der Form, was es dort zu berücksichtigen gilt. Also und gleichzeitig kann man schon eine Menge auch aus den Märkten, wo man ist oder war, nutzen und Synergien wiederum nutzen und diese Erfolgsmodelle auch in unterschiedliche Märkte dann hineintragen. Und in Deutschland selber, jetzt Thema Market Penetration, wie du es angesprochen hast, als Beispiel jetzt, ist es so, dass wir sehr gut etablieren konnten im ganzen Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen. Haben jetzt mittlerweile Selektivverträge schließen können mit über 40 GKVen. Können das Ganze natürlich GOE-konform auch abrechnen, sprich auch die privat versicherten Patienten können es dann bei ihrer PKV einreichen. Das heißt, in der Summe sind schon deutlich über 20 Millionen Patienten, die unsere Dienstleistung ohne Zuzahlung respektive kostenfrei nutzen können.
Was für eine Workforce musstest du auf das Thema Selektivverträge draufschmeißen, damit ihr 40 gesetzliche unter Vertrag nehmen könnt?
Ja, war schon eine größere Workforce. Das ist schon eine berechtigte Frage in der Form, weil auch die Bedürfnisse und die Ausgangslagen und auch die Strategien der unterschiedlichen GKV sich doch teilweise erheblich unterscheiden. Und es ist schlussendlich eine größere Mannschaft gewesen, die das erreicht hat. Und mittlerweile haben wir aber wirklich ein ja, sehr gut standardisiertes Konzept, was eben die unterschiedlichen Bedürfnisse auch der Krankenkassen adressiert und eben diesen Bogen auch spannt von Bedürfnissen Krankenkasse, Bedürfnisse Ärzte und Bedürfnisse Patienten. Aber das ist sicherlich ein toller Milestone auch auf der Ebene und ermöglicht eben auch erst diese Anwendung dieser angesprochenen Hybridmodelle. Also diese neue Form der Behandlung des Patienten funktioniert natürlich nur, wenn der Patient auch eben die digitale Konsultation irgendwo kostenfrei in Anspruch nehmen kann.
Und eure Wachstumsstrategie ist definitiv neue Märkte versus andere medizinische Indikationen erstmal, richtig zusammengefasst oder gleichzeitig?
Ja, das ist eine spannende Fragestellung. Also wenn man jetzt den Namen auch selber mal an sich betrachtet, Online-Doktor, lässt das ja nicht unmittelbar eine direkte Beziehung zur Dermatologie erwarten. Das war auch bewusst damals unsere Strategie bei der Gründung, dass wir gesagt haben, wir möchten auch die Möglichkeit auch vom Branding irgendwo haben, unsere Dienstleistung der asynchronen Telemedizin auf andere Fachbereiche auch nebst der Dermatologie auszuweiten. Jetzt war es dann aber, ich würde sagen, glücklicherweise so, dass wir doch im Dermatologiemarkt auch mit einer gewissen First-Mover-Intention dort sehr schnell wachsen konnten und sehr schnell auch Marktanteile gewinnen konnten, Dermatologen von unserem Produkt überzeugen konnten und eben angesprochen auch viele strategische Partner. Das heißt, es ist ja immer so diese Überlegung auch im Startup, wo investiere ich meinen Euro oder Franken am besten? Und Stand jetzt ist es so, auch bis wir mal Strukturen aufgebaut haben, über die man dann auch irgendwo Umsatz generieren kann, monetarisieren kann, das dauert gerade in den langen Sales-Zyklen im Health- und Health-Tech-Bereich immer eine Weile. Das heißt, für uns ist es aktuell der deutlich attraktivere Schritt sozusagen, wirklich in der Dermatologie zu bleiben, uns dort auch als führende Plattform weiter zu positionieren und diese Position zu stärken. Und vielleicht noch deine Frage dann weiterführend zu beantworten. Das heißt also, wir bleiben erstmal im Bereich der Dermatologie und es ergeben sich dann natürlich die Möglichkeit, eben über, wie du sagst, über Märkte zu wachsen. Da könnte man eben über weite europäische Märkte reden. Das ist, wie du angesprochen hast, beispielsweise Frankreich auch. Aber natürlich eben auch über technologisches Wachstum. Da kommt das ganze Thema der künstlichen Intelligenz natürlich wieder in den Fokus. Und natürlich eben das Thema Market Penetration als solches.
Wer jetzt die Technologie von dem Unternehmen, was ihr übernommen habt, auch in anderen medizinischen Indikationen denkbar und anwendbar, nur mit einer anderen Trainingsmenge?
Grundsätzlich in der Theorie ja. Gleichzeitig muss man aber dennoch sagen, eine KI ist ja immer auch nur so gut, wie die Datenqualität ist. Und im jetzigen Stadium haben wir ja auch nur in Anführungsstrichen dermatologische Fälle. Aber eben wenn man jetzt sagen würde, man weitet irgendwann das ganze Konzept und Modell auf andere Fachbereiche aus, würde man dann ja auch wiederum eben so eine Basis möglicherweise etablieren oder schaffen, dann wäre das auf jeden Fall denkbar und möglich,
ja. Ja, also die Zuhörerinnen und Zuhörer unter 16 Jahren mal kurz weghören, mein Doktorvater hatte das damals Shit in, Shit out genannt.
Ja, es ist sozusagen, es ist viel, viel plakativ formuliert, aber durchaus natürlich wahr. Ich sag mal, wenn ich eine KI auf Daten trainiere, die irgendwo falsch gelabelt sind oder nicht korrekt sind, dann kann diese künstliche, lernt sie quasi, wie man in der Schule dann Sachen falsch lernt, gibt man sie wiederum falsch weiter und was nachher rauskommt, wie bei der vielleicht Art stillen Post, ist nachher noch falscher. Und von daher das richtig. Also Datenqualität ist natürlich ganz essentiell, auch für die Qualität nachher der KI.
Wie verdient eine telemedizinische Plattform Geld? Wie funktioniert denn das?
Ja, da gibt es, also wir haben eigentlich primär drei zentrale Revenue Streams. Das eine ist der B2C-Kanal, wenn man so gesagt, so Business to Customer, in der Form, dass der Patient eine Anfrage macht und dies als Selbstzahler bezahlt. Also ich sag mal klassisch mit Apple Pay, Kreditkarte, sowas in die Richtung gehend. Und dann haben wir einen zweiten Kanal mit B2B2C, das wären eben die ganzen Kooperationen mit Krankenversicherern. Das ist ja auch eben dieses Phänomen im Gesundheitswesen, dass der Nutzer, der Kunde, der Patient nicht unbedingt derjenige ist, der nachher für die Dienstleistung bezahlt. Mhm. Der dritte Kanal ist dann unser B2B-Kanal. Den haben wir aktuell noch primär in der Schweiz etabliert. Darüber reden wir über Anfragen, die von sogenannten Health Professionals für die Patienten vor Ort durchgeführt werden. Also darunter subsumieren wir eben Apotheken, Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Allgemeinärzte, also auch dort einfach, wo vor Ort dermatologische Fälle auftreten, aber die dermatologische Fachexpertise nicht vor Ort ist. Und dann connecten wir im Sinne eines Dermakonsils dann eben diese Health Professionals mit den lokalen niedergelassenen Fachärzten. Und wie verdienen wir jetzt damit Geld? Schlussendlich läuft im klassischen B2C-Modell so, dass eben das Cash-Management über Online-Doktor läuft, sprich der Patient zahlt den Betrag an Online-Doktor. Wir vergüten dann die Ärztin oder den Arzt anteilig am Ende des Monats pro Fall und behalten eine Provisions- oder Vermittlungsgebühr dann ein.
Funktioniert das, der Selbstzahler-Teil? Oder anders gefragt, funktioniert er noch? Oder nochmal anders gefragt, wie lange funktioniert das noch?
Ja, das sind absolut die richtigen Fragen. Also man muss da wirklich differenzieren, jetzt speziell zwischen Deutschland und der Schweiz. Wenn man vielleicht im Schweizer Markt anfängt, dort ist es so, dass das Krankenkassenmodell ja ein bisschen was ein anderes ist. Nicht wenige Patientinnen und Patienten haben eine Krankenkassenverträge mit einer recht hohen Franchise, einer Eigenbeteiligung. Ich zum Beispiel habe das in der Schweiz auch. Und das heißt, zu einem gewissen Betrag zahlst du sowieso erstmal alles selber. Das heißt, dort ist der Selbstzahlermarkt deutlich etablierter. Auch dieses Verständnis, ich nehme eine Dienstleistung im Gesundheitssektor in Anspruch und zahle selber dafür, ist dort durchaus zu einem gewissen Grad etabliert und das Verständnis ist es auch dafür da. Das wird auch, ich glaube, in der Schweiz erstmal noch so Bestand haben und so bleiben. Wenn man jetzt den Blick nach Deutschland richtet, zeichnet sich doch dort ein deutlich anderes Bild nach meinem oder unserem Verständnis. Der Selbstzahlermarkt ist eher non-existent. Es ist ein Markt, der sicherlich eine Hochzeit erlebt hat, jetzt im Rahmen der Pandemie, wo einfach die Leute aus vielleicht Verzweiflung oder irgendwo Mangel an Alternativen dann doch gesagt haben, es ist mir egal, ich zahle es dann doch privat. Um wirklich diesen Zugang zu Ärzten, und da rede ich jetzt gar nicht nur über Online-Doktor, sondern über viele telemedizinische Angebote, die wirklich in Anspruch genommen worden sind. Die Überlegung oder die Annahme ist, dass sich das jetzt mit dem gewissen Abschwächen, hoffentlich dann mit der Pandemie, dann auch wieder wahrscheinlich in diese Bahn lenken wird, dass dieses Selbstverständnis auch im deutschen Markt weiter Bestand hat. Wenn ich eine gesundheitliche Dienstleistung, ob physisch oder digital, in Anspruch nehme, dann muss diese auch für mich quasi ohne Zuzahlung nutzbar sein.
Ich muss gestehen, ich habe zum ersten Mal von so einem Use Case mit einer Apotheke gehört. Wie kannst du das mal durchspielen? Wie funktioniert denn das?
Ja, sehr, sehr gern. Quasi, wenn man jetzt den Patient Journey einmal so durchspielt, also nehmen wir an, man hat ein Hautproblem und findet keinen Termin beim Facharzt oder hat einfach so das grundlegende Gefühl, dass die erste Anspruchsstelle oder Ansprechstelle die Apotheke vor Ort ist. Also gehe ich mit meinem Hautproblem dann in die Apotheke vor Ort, die dann entsprechend eine Partnerapotheke von Online-Doktor in dem Fall ist. Und die pharmazeutische Assistentin, die Apothekerin, würde mich dann entsprechend instruieren und aufklären, dass ich die Möglichkeit habe, eben über sie einen Online-Hautcheck zu machen an einen lokalen Facharzt. Wir haben dort eine separate Health Professionals App entwickelt, also eine Native App in dem Fall. Online-Doktor.ch.de und AT sind ja Web-Apps, die einfach so zu nutzen sind wie mobil optimierte Websites. In dem Fall ist es eine Native App und im Nebenzimmer würde mit Einverständnis des Patienten dann entsprechend die Apothekerin, der Apotheker die Anfrage für den Patienten vor Ort machen und im Sinne eines Fast-Track-Verfahrens würde dann der lokale Facharzt, ich sag mal plus minus innerhalb von 1-2 Stunden, dann entsprechend die Diagnose und Handlungsempfehlung an die App, sprich an die Apothekerin, zurücksenden und die würde entsprechend die Diagnose und Handlungsempfehlung dann mit dem Patienten nochmals persönlich durchgehen und kann natürlich, falls es das braucht, auch over the counter dann zum Beispiel Dermokosmetika etc. auch direkt dann mitgeben. Und das Spannende ist, wenn man das so sieht, Online-Doktor selber nutzen natürlich auch gerade die Zielgruppe 25 bis 45. Und in Apotheken haben wir doch wirklich viele, auch über 65-Jährige, die das dann nutzen, wo man sagen muss, die sind noch nicht so digital affin, dass ich jetzt direkt Online-Doktor nutzen würde, aber wir können trotzdem die Vorteile der Digitalisierung zugänglich machen, dann einfach mit einer zwischengeschalteten Instanz, in dem Fall der Apothekerin.
Okay. Finde ich spannend. Wird man wahrscheinlich über die Zeit hinweg versuchen, auch diesen ganzen Prozess zu optimieren, dass du, wenn du schon mal in der Apotheke bist, auch als Patient oder Konsument möglichst schnell auch ein Feedback bekommst. Und das ist eben, Stand heute sind es ein paar Stunden, irgendwann dann auch nur ein paar Minuten dauert und sozusagen das Just-in-Time alles funktioniert.
Korrekt, ja.
Und cool. Lass uns mal so ganz zum Schluss in Richtung Wachstum blicken, Finanzierung, Finanzierungsstrategie. Wie geht es denn da mit dem Online-Doktor weiter? Also ich gehe mal davon aus, das klingt schon nach, ich sag mal, guter Market-Penetration, nach einer guten Traktion jetzt im Dachbereich. Nichtsdestotrotz, um die anderen Märkte zu erobern, wird sicherlich nochmal ein Cash-In benötigen. Also wie geht es denn da für einen Online-Doktor weiter?
Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt über 40 Mitarbeitende in den drei Ländern und fahren da wirklich eine ambitionierte Wachstumsstrategie, wo wir natürlich auch weiterhin eben auf externes Funding setzen. Und dort ist eigentlich unsere Strategie, plus minus Ende diesen Jahres dann in eine weitere Finanzierungsrunde auch zu gehen.
Okay. Kapital ist Kapital oder strategisches Kapital angestrebt?
Ja, das genau in diesem Prozess der Überlegung, was jetzt quasi dort der nächste Schritt ist, befinden wir uns aktuell. Wir haben ja schon ein bisschen angeschnitten, da ist wirklich ein sehr breit gefächerten Optionenraum, in welche Richtung es gehen wird. Und ich glaube, dass das Spannende ist, dass wir dort viele Möglichkeiten haben, aber auch eben diese Strategien wiederum unterschiedliche Investoren bedürfen oder dort besonders großen Mehrwert bieten können. Also wenn man jetzt sehr stark über Expansion in Europa oder darüber hinaus spricht, eben bedarfsspezieller Investoren, wenn man jetzt über Market Penetration in gewissen Märkten denkt, wiederum andere. Also das kommt auf die Strategie, aufs Modell und genau in den Prozess der Evaluation auch dieser Investorenstrategie oder Finanzierungsstrategie befinden wir uns aktuell.
Ja, spannend. Ich bleibe auf jeden Fall ganz nah dran, versprochen. Und ganz zum Schluss würde mich nochmal eins interessieren. Also ich drücke mal der gesamten Welt die Daumen, trotz anderer Probleme, die wir in der Welt gerade haben, dass wir in so einem pandemischen Fade-out gerade sind. Telemedizin, gekommen, um zu bleiben?
Keine Frage, ja. Also die Telemedizin ist immer mehr oder wird immer mehr zum integralen Bestandteil des Praxisalltags oder der ärztlichen Versorgung als solcher. Und ich glaube, die Pandemie hat uns einfach 4-5 Jahre nach vorne gezogen und hat eine gewisse Zeit quasi übersprungen. Wir sehen das ja auch selber in unseren Gesprächen mit unterschiedlichsten Anspruchsgruppen. Früher, vor der Pandemie, haben wir noch sehr viel über das Ob geredet. Jetzt reden wir eigentlich noch über das Wie. Und wenn man auch sieht, was so Studien zeigen, wie die Märkte zum Beispiel auch in der Teledermatologie wachsen, alleine nur in Europa, da reden wir wirklich über sehr, sehr starke Erwartungen bezüglich dieses Wachstums. Und ich denke, dass eben diese Behandlungsmodelle, die ich angesprochen habe, dieses hybride Modell, wenn ich wirklich die Auswahl habe, entweder quasi 3 Stunden auf eine teledermatologische oder dermatologische Diagnose und Handlungsempfehlung zu warten oder 3 Monate und beides ist für mich kostenfrei, ist es, denke ich, auch auf der Ebene sehr, sehr naheliegend, irgendwo diese Vorteile der Digitalisierung und der Telemedizin als solcher zu sehen und zu betrachten. Und ich glaube, dieses Rad, was dort jetzt sich in Bewegung gesetzt hat, das nimmt gerade richtig Fahrt erst auf und verlangsamt sich nicht. Und wenn man mal überlegt, dass jetzt vielleicht, sagen wir, unter 1% der Behandlungen vielleicht noch digital stattfinden, eben glaube ich, halten wir es durchaus für realistisch, das in den im zweistelligen Prozentbereich in den nächsten Monaten, Jahren zu sehen schon. Und das sind natürlich schon auch tektonische Verschiebungen, wenn man so möchte, die dort stattfinden in den Verhaltensweisen, sowohl auf ärztlicher als auch auf Patientenseite. Von daher definitiv wirklich gekommen, um zu bleiben und gekommen, um wirklich auch Vorteile nachhaltig dort zu etablieren.
Ich finde das alles komplett nachvollziehbar, allein schon unter den Effizienzgesichtspunkten. Was ich mich halt manchmal frage, ist, ich bin jetzt 80er Baujahr, das heißt, ich kenne Drehscheibentelefon und iPhone 13 Plus, tralala. Und ich merke es jetzt auch in der Zeit nach Corona, oder mit Corona, aber nach den Höhepunkten, dass persönliche Begegnungen für zumindest für mein Alter unausweichlich sind und dass ich mich jetzt wieder wie Bolle freue, auch unter Menschen zu kommen. Ja. Siehst du das sozusagen als Mix in Zukunft oder würdest du sagen, Patrick, du wirst alt und die neue Generation, die nachzieht, die ist einfach nur voll digital und ich bin jetzt oldschool?
Nein, ich würde sagen, du bist eigentlich genau im Puls der Zeit, also noch auf meinem Befinden, ohne dass ich das jetzt irgendwo wissenschaftlich belegen könnte oder mit Daten hinterlegen könnte. Aber im Kern ist es, glaube ich, genau das. Es ist auch die Telemedizin als solche oder der digitale Zugang zum Facharzt ist nicht ein Konkurrenzprodukt zur physischen, sondern ist es ein Produkt, was eine sinnvolle Ergänzung ist und sein kann. Und es ist vielmehr so, dass man irgendwo die Opportunitäten, glaube ich, sieht, auch in unseren Generationen und sagt eben, warum kann ich Online-Banking machen, warum kann ich Online-Shopping machen etc., warum nicht auch, wo es sinnvoll ist, eben auch den Zugang zum Facharzt digital wählen und eben möglichst auch patientenzentrisch gedacht. Und von daher sind diese Hybridmodelle und eben auch ganz wichtig, dieser physische Austausch. Und das ist vielleicht, um die Frage noch so ein bisschen auf der Ebene zu beantworten, ganz spannend, wenn wir auch mit Patienten und Fachärzten sprechen. Eben, wie nehmen Sie das denn wahr, diese veränderte Beziehung vielleicht auch zu den Patienten selber und zu den Ärzten? Und was wir immer wieder hören, ist, dass Patient und Arzt über die Digitalisierung eben näher aneinander heranwachsen. Man schafft also quasi keine Distanz, sondern schafft ein viel besseres Verständnis auch, wie die Therapie nachher verlaufen sollte. Auch die Compliance steigt, die Therapie, Verständnis und Erfolg steigen. Und man kennt das ja vielleicht selber, man geht zum Facharzt und dann ist man vielleicht in wenigen Minuten schon wieder raus und überlegt, was hat er jetzt nochmal gesagt und muss ich das jetzt zweimal nehmen am Tag oder dreimal? Und gerade dann die Möglichkeit, diesen einfachen, niederschwelligen digitalen Kanal zu haben, wo man ja diesen Austausch auch fortsetzen kann, ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Also es ist ganz wichtig, dort nicht von Ersetzen des physischen Arzttermins oder Beratung zu sprechen, sondern wirklich in eine sinnvolle Ergänzung zu sehen.
Ich glaube, ein wichtiges Wort hier ist auch das Wort Kontinuität. Vor kurzem etwas aus dem Bereich Parkinson, ein Digital Health Unternehmen aus Deutschland finanziert. Und da war es eben so, dass du deinen Neurologen maximal alle 6 Monate gesehen hast. Und durch diese Remote Monitoring Intervention war das Ganze 2-wöchentlich bis monatlich. Und dadurch kam eine gewisse Kontinuität rein und tatsächlich haben sich diese beiden Menschen auch dadurch besser kennengelernt und auch eine andere Form der Beziehung zueinander aufgebaut.
Richtig, exakt. Und ja, schlussendlich hat es, glaube ich, auch teilweise auch diese psychologische Komponente noch, die nicht zu unterschätzen ist. Einfach, wenn man weiß, der Facharzt hat quasi nochmal draufgeschaut und sei das digital oder physisch, man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Und das, ja, es hat ja auch diesen positiven Effekt, dass man diese Sicherheit auch dann hat und auch eben die Therapie korrekt in Anwendung gebracht wird.
Philipp Bustrow vom Online-Doktor. Philipp, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, lieber Patrick.